Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast, der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Benzmann und Julius Hölche. Viel Spaß!
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten, hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Wir sind nach Münster gefahren an den Hafen, Marcel, und sitzen jetzt hier schön. Leider nicht auf der anderen Seite vom Hafen und gucken uns das Treiben an und haben einen Cocktail in der Hand. Nein, wir müssen noch hart arbeiten hier, alle drei, wie wir sitzen. Aber es wird bestimmt genauso gut. Und ja, da freue ich mich natürlich, Marcel, wie immer, dass du heute zu meiner Linken sitzt.
Ja, danke schön. Folge 126. Wir hätten jetzt natürlich auch hier auf der MS Günther sitzen können. Aber ich glaube, da hat man gesagt, das ist dann erst Folge 200. Machen wir eine kleine Jubiläumsfolge. Vielleicht nochmal ein Live-Event. Ja, das wär's doch mal. Dann fahren die uns hier einmal Hafen, einmal hoch, einmal runter. Und dann gibt's für jeden danach noch ein paar Getränke. Dann laden wir einfach unsere gesamten Gäste der letzten 200 Folgen ein. Wobei einige ja doppelt dabei waren oder auch sogar dreifach.
Ich denke, einfach länger da bleiben.
Ja, das wäre es dann doch. Das wäre doch mal eine gute Idee. Die geben wir jetzt einfach mal hier feierlich ins Marketing.
Sehr gut. Ja, also Ideen sprudeln. Sehr schön. Und ja, damit kleines Wiedersehen nach, ich würde mal sagen, ich weiß gar nicht, hab schon wieder vergessen, ich glaube 4 Jahren ungefähr, dass wir uns hier im Podcast wiedersehen. Lukas, schön, dass wir bei dir heute mal an anderer Stelle vorbeikommen dürfen und du uns eingeladen hast.
Ja, sehr gerne. Danke und schön, dass ich wieder hier sein kann.
Cool. Dann nimm noch mal die Leute mit, die vielleicht die Folge vor 4 Jahren nicht gehört haben oder dich noch nicht kennen, wer du bist, was du machst und was dich auszeichnet.
Ja, sehr gerne. Ja, Lukas Bocke, ich bin im Bereich Security tätig, mittlerweile seit mehreren Jahren. Damals, als wir gesprochen haben vor 4 Jahren, Head of Security bei der Alliance Automotive Group im Automobilbereich. Mittlerweile 1, 2 weitere Stellen und jetzt als CISO für die Fiege-Gruppe in Münster tätig. Bin gebürtiger Münzeraner und eigentlich leidenschaftlich dabei, Security aufzubauen und transformieren im Unternehmen. Genau.
Sehr cool. Also du hast es jetzt an die schönste Stelle in Münster geschafft, könnte man sagen. Sitzt hier auch wirklich in einem tollen neuen Gebäude. Du bist gerade so über eine Sache weggesprungen und das quälen wir allen unseren Gästen raus, nämlich was dich auszeichnet. Ich weiß nicht, was du vor 4 Jahren gesagt hast, aber das hören wir uns dann im Nachgang nochmal an. Was meinst du, was zeichnet dich aus? Was muss einem vielleicht auch auszeichnen, um das zu machen, was du machst?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, was mich auszeichnet, dass ich eigentlich immer davon getrieben bin, alles, was irgendwie bis jetzt gibt, zu verändern und einfach proaktiv Dinge neu zu treiben und tatsächlich großflächige Transformationen zu treiben. Das ist so der größte Punkt, was mich eigentlich immer antreibt und was ich auch tatsächlich eigentlich in meinem täglichen Doing versuche zu leben.
Genau. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum du hier gelandet bist.
Absolut, absolut, genau.
Jetzt gucken wir mal so ein bisschen auf die letzten Jahre, vielleicht auch deiner Veränderung und was du so mitgenommen hast. Du hast zuletzt eine Station gehabt, wo ja es sehr, sehr viel darum ging, Security wirklich in Projekte, in die Organisation reinzukriegen. Und das Ganze hast du auch ja in einem anderen Kontext getrieben als im deutschen Mittelstand, wenn man so mag. Nimm uns vielleicht mal da so ein bisschen mit in deine Erfahrungen und in deine vorherige Rolle. Das ist, glaube ich, eine ganz spannende Erkenntnis für vielleicht die Hörer da draußen, aber auch für dich selber war.
Ja, sehr gerne. Genau. Damals, als wir gesprochen haben, war ich ja bei einem europäischen Dienstleister noch, habe Security über europäische Standorte getrieben, relativ standardisiert, würde ich sagen, wie viele Security-Teams aufgebaut sind und wie Security in vielen Unternehmen getrieben wird. Im Bereich Governance, Risk and Compliance, Security Operations, entsprechend da natürlich technische Maßnahmen implementiert, Governance implementiert, einen gewissen Reifegrad aufzubauen und bin dann an einen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, das funktioniert, das läuft jetzt im Tagesbetrieb, wir haben ein ganz gutes Level erreicht, aber das muss ja irgendwie noch spannender werden. Wir müssen irgendwie mal ein bisschen was anderes machen. Und hatte dann die Möglichkeit bekommen, zur Genuine Parts Company, der amerikanischen Mutter, zu wechseln, um da mich weltweit um den Bereich Security in Projekten oder Security by Design tatsächlich zu kümmern, wo wir ein weltweit großes Transformationsprogramm hatten, diverse IT-Projekte, Unternehmensumstrukturierung etc. Und mein Aufgabengebiet war es, Security proaktiv da tatsächlich mal zu integrieren und eine Organisation aufzubauen, die wirklich diesen Gedanken Security by Design, Security by Default auch ins Unternehmen bringt und tatsächlich proaktiv arbeitet. Und das war dann die große Herausforderung, wo wir dann natürlich über Punkte wie zum einen natürlich DevSecOps und technische Security sprechen, aber zum anderen der ganze Bereich Product Security, Security proaktiv mitdenken, nicht nur technisch, auch organisatorisch. Und immer dann, wenn wir neue Ideen haben, Business Cases, da schon anzufangen, Security eben reinzubringen und dann einfach durch den gesamten Lebenszyklus weg von hier sind meine 30 Security Policies und Standards, jeweils 30 Seiten. Bitte lies sie dir durch und am Ende macht Security ein Audit und wir sagen dir, das, was du gemacht hast, passt eigentlich nicht und Security ist das Department of No. Hinzu, integriere mich von Anfang an. Wir sitzen mit am Tisch, helfen dir, die richtige Lösung zu finden. Und wenn es am Ende nicht funktioniert, dann sind wir nicht die Auditoren, sondern es ist eben unser Problem. Und das war so die Möglichkeit, die ich dann hatte, die ich sehr, sehr spannend fand. Und wie gesagt, habe da dann natürlich relativ große Transformationen im Unternehmen aus Security-Sicht natürlich treiben dürfen.
Das ist Security by Design ja manchmal so ein bisschen so ein Buzzword, was wir auch genauso durch die Branche treiben wie alles andere. Was steckt da so für dich hinter, wenn du es grob beschreiben müsstest? Du hast schon so ein paar Beispiele genannt mit Product Security und natürlich auch DevSecOps. Sag mal, was das für dich bedeutet und wie man das am Ende dann auch hinkriegt, so was du beschrieben hast, was du dann vorgefunden hast und wie man sowas vielleicht in so eine Organisation dann auch reinkriegt.
Genau. Für mich grundsätzlich bedeutet das, dass jeder Schritt in einem Projekt einen Security-Anteil hat. Starten wir mit dem Business Case, wir überlegen uns, was wollen wir überhaupt machen. An dem Punkt kann man sich bereits überlegen, was haben wir denn vielleicht für Risiken und wie können wir diese mitigieren. Das bedeutet auf Business Case Level natürlich grundsätzlich erstmal Aufwand und den müssen wir natürlich einplanen, den müssen wir mit einpreisen im Projekt. Wir gehen dann weiter an das Design, wir gucken uns vielleicht Lieferanten an, die uns unterstützen können, wir gucken uns SaaS-Plattformen an, wir gucken uns Unternehmen an, die vielleicht bei der Integration unterstützen können, wir überlegen uns neue Prozesse und sind da eben mit dabei und gucken, was müssen wir vielleicht in den Vertrag mit reinpacken, was haben wir für Anforderungen an Software, die wir einkaufen wollen, was wollen wir weitermachen, brauchen wir vielleicht auch zusätzliche Lizenzen aus Security-Sicht, brauchen wir zusätzliches Personal, stellen das an dem Punkt eben sicher und betten das natürlich dann in den Vertrag mit ein, in den Projektplan mit ein und sind dann in dem nächsten Schritt. Anschließend geht es dann weiter, wir designen irgendwas, sei es eine Applikation, die wir selber entwickeln, sei es eine neue Infrastrukturkomponente oder auch etwas im Business. Wir wollen einen neuen Shared Service aufbauen als Beispiel. Wir wollen gewisse Dinge im Unternehmen anders denken, zentralisieren. An dem Punkt überlegen wir uns aus Security-Sicht, wenn ich mir das, was wir überlegen, aufbaue und ich gucke mir das aus Angreifersicht theoretisch an, was wären denn die Punkte, wo ich theoretisch angreifen würde? Da reden wir über Threat Modeling, da reden wir über genau diese Punkte, um eben wirklich zu gucken, was ist denn jetzt die Detailanforderung aus Security-Sicht? Natürlich, ich habe meine Policies und Standards, aber was konkret ist denn wichtig für diesen Use Case aus Security-Sicht? Und anschließend haben wir dann die Detailplanung und gehen dann in die Maßnahmenumsetzung. Und auch in der Maßnahmenumsetzung haben wir Security mit am Tisch, sei es Security Engineers, wir reden über DevSecOps, wir reden über Schwachstellen, Scanning, Pentesting oder auch einfach Beratung zu Konfiguration und wie machen wir es richtig. Oder wir sprechen über Prozesse, die implementiert werden, neue HR-Prozesse, die aufgebaut werden und auch die Implementierung dann am Ende und haben einfach Security auch da immer am Tisch. Haben die richtige Dokumentation, haben es natürlich auch überprüft, haben die richtigen KPIs nachher und können dann am Ende sagen, wir haben eigentlich Security überall mit drin gehabt, wir können sicherstellen, dass wir keine Schwachstellen haben, wir haben Möglichkeiten, das nachher sauber zu bewerten und wir haben die richtigen Konzepte, die richtigen Integrationen von Anfang an mitgebaut und können jetzt dann live gehen und müssen entsprechend nachher kein Security Audit machen und keine weiteren Prüfungen. Und das ist genau das, was für mich Security by Design im Endeffekt bedeutet. Security wurde von Anfang an mitgedacht und Lösungen wurden entsprechend aufgebaut. Das finde ich immer ein gutes Beispiel aus der Sustainability. Ich brauche Strom als Beispiel und verbrenne Kohle. Habe ich immer so gemacht, löst das Ziel. Anschließend kommt Compliance, in dem Fall Security, sagt, ja, das ist aber nicht so gut, jetzt müsst ihr bitte noch Filter kaufen, kostet nochmal 300.000 Euro, müsst ihr draufbauen, kriegt aber den Compliance-Check, alles gut. wir von Anfang an auf Solar gesetzt hätten als Beispiel, hätten wir das Problem gar nicht erst und hätten auch diese Kosten für die Compliance im Endeffekt nicht. Und das eben umgedacht auf IT-Architekturen, auf Prozesslösungen etc., das ist genau das, was für mich Security by Design und Security by Default am Ende auch bedeutet und was man entsprechend auch im Unternehmen leben kann, um auch entsprechend relativ kostengünstig Security einfach im Unternehmen zu etablieren.
Wie kriegt man das gelebt? Das ist ja dann die sehr entscheidende Frage, wenn ich mir so vorstelle. Es gibt bestimmt welche, die es sehr einfach versuchen und sagen, so, wir denken jetzt überall Security mit und versuchen das einfach so top-down reinzupushen, schreiben vielleicht noch eine schöne Leitlinie dazu und hoffen, dass es jeder irgendwie verstanden hat in allen Fachbereichen, die es gibt, wo es vielleicht Business Cases entworfen werden, wo neue Prozesse im HR oder wo auch immer entstehen, Beschaffungsprozesse. Wie kriegt man das hin, dass das so eine ganze Organisation wirklich auch lebt, so wie du gesagt hast?
Es fängt an beim Mindset auf eigentlich jeder Ebene. Wir haben natürlich zum einen die Diskussion, die sich verändern muss. Häufig sehe ich Diskussionen, ich mache ein Projekt und jetzt reden wir darüber, wir haben zusätzliche Kosten, mache ich das Projekt jetzt mit Security oder mache ich das Projekt ohne Security? Das ist eigentlich der größte Killer für diese ganze Idee und da müssen wir hinkommen, entweder wir machen es richtig oder wir machen es gar nicht. Das ist die Diskussion und das ist natürlich auch das, was auch vom Top-Management natürlich gelebt werden muss. Da fängt es am Anfang an, um das entsprechend aufzubauen. Und der zweite Schritt ist dann zu gucken, wie werden denn im Unternehmen Business Cases gebaut? Wo fängt es denn an? In der Regel ist das im Bereich Finance, wo solche Punkte natürlich mit bei sind und sich da entsprechend zu integrieren. Das fängt nicht in der IT an. Also wenn wir darüber reden, wann wir Lösungen kaufen oder so, dann sind wir schon viel zu spät, sondern das fängt halt wesentlich früher an. Und da eben einfach zu verstehen, was bedeutet das, schon mal eben Dinge mitzuprüfen. Und dann kann ich immer nur empfehlen, das ein, zweimal zu testen an kleinen Beispielen, weil häufig wird eben gemerkt, Security integrieren dauert lange, kostet sehr viel Geld. Und das ist gar nicht immer der Fall. Und das kann man immer an ein, zwei Beispielen dann natürlich ganz gut zeigen, weil häufig reden wir nicht darüber, dass ein Projekt 200 Manntage Security bedeutet, sondern dass einfach ein paar Stunden, ein paar Meetings relevant sind und dann kann man schon relativ viel beheben. Der weitere Punkt, der natürlich wichtig ist, das ist auch eine Mindset-Veränderung im Security-Team. Und natürlich die Skillsets, die benötigt werden, sind auch ganz anders. Weg von, ich überlege mir technische oder theoretische Konzepte, ich schreibe Policies, ich mache Dinge so, wie sie nach Norm vielleicht funktionieren, sondern hin zu, ich sitze wirklich am Tisch mit den Architekten und überlege mir, wie Lösungen tatsächlich funktionieren. Das heißt, ich brauche natürlich eine gewisse Seniorität, um das auch auf der Ebene mit diskutieren zu können und natürlich dann auch entsprechend wahrgenommen zu werden und einen Mehrwert zu generieren. Das ist der zweite Punkt, was dann natürlich an den Aufbau eines Security-Teams natürlich geht, weil, wie gesagt, auch da muss man einige Punkte umdenken. Aber grundsätzlich würde ich sagen, diese Mindset-Änderung, das ist der größte Schritt. Und wenn man das einmal hingekriegt hat, dann ist es auch relativ leicht, das Ganze in die Organisation zu tragen, sobald eben die ersten Weichen gestellt sind und vielleicht die ersten ein, zwei Beispiele auch tatsächlich gezeigt wurden.
Jetzt war deine Rolle ja in der Vergangenheit dann in den USA aufgehangen, so wie ich das richtig verstanden hatte. Glaubst du, das war in dem Falle jetzt auch notwendig, weil dieses Mindset, sage ich mal, da vielleicht leben konnte, weil man dort mit anderen Arbeitsweisen, Methodiken vielleicht auch Richtung IT und Cybersecurity lebt? Oder würdest du sagen, naja, eigentlich lässt sich das weltweit aufbauen, selbst bei unseren sehr konservativen deutschen Mittelständlern? Weil Julius hat das ja gerade schon so ein bisschen gesagt, ne, man muss es dann irgendwie auch richtig leben und in die Köpfe kriegen. Und ich habe auch direkt gezuckt, als er das gesagt hat, weil ganz viele schreiben sich das ja auf die Fahne. Aber irgendwie funktioniert es dann ja nicht. Ich meine, da muss ja auch Gründe für geben.
Ja, würde ich nicht sagen, dass es an der Kultur in den USA liegt. Ich meine, wir reden jetzt nicht über das Silicon Valley. Da ist natürlich klar die Einstellung vielleicht ein bisschen anders. Aber grundsätzlich ist es etwas, das überall implementiert werden kann. Wichtig ist einfach, das Verständnis zu haben. Wir haben gerade in deutschen Unternehmen sehe ich sehr häufig natürlich einen sehr großen Fokus auf Compliance. Und wenn man dann mit Leuten spricht und dann hört, Security ist, ich bin ISO 27001 compliant, ich habe meine SOC 2 Type 2 Zertifizierung. Gut, das Mindset muss ich natürlich verändern. Ich muss natürlich im Unternehmen offen für eine grundsätzliche Veränderung sein. Aber nichtsdestotrotz ist das auch hier in Deutschland oder in Europa absolut machbar. Und ich denke, dass es hauptsächlich daran getrieben wird, und das ist für mich immer der große Punkt, Security by Design im Unternehmen zu etablieren, bedeutet am Ende, dass ich Kosten reduzieren kann aus Security-Sicht. Wenn ich natürlich ein Unternehmen bin oder auch die den Fokus habe, so wenig Security-Kosten wie möglich zu treiben und gleichzeitig aber einen großen Risikoappetit habe, dann ist es vielleicht nicht die richtige Lösung. Mhm. Wenn ich aber insbesondere sage, ich möchte nicht so viel Geld in Security investieren, weil vielleicht auch meine Margen nicht so groß sind, aber ich möchte maximalen Wert haben, dann ist das genau der richtige Ansatz. Und dann ist es, glaube ich, die Transformation, die auch hier in deutschen Unternehmen absolut notwendig ist.
Würdest du sagen, dass es eine schwierige Aufgabe ist, dann auch diese Möglichkeit zur Kostenreduktion darzustellen? Weil, also so stelle ich mir das vor, wenn man so einen Gedanken in so eine Organisation bringt, das ist ja etwas, was man auch nicht von heute auf morgen funktioniert, und dann braucht das mit Sicherheit eine gewisse Zeit, bis es Früchte trägt, und wie man dann transparent macht auch, dass man zum Beispiel Kosten reduziert, ist mit Sicherheit auch für die eigene Stärke dieser Initiative mit Sicherheit ein ganz großer Mehrwert, um das wieder in die Organisation zu tragen. Also wie kann man sowas transparent machen?
Ja, das ist die größte Herausforderung tatsächlich, das am Anfang verständlich zu machen. Ich finde immer zum einen Beispiele, die vielleicht auch nicht aus der Security oder aus der Technik kommen, wie gerade das Beispiel mit dem Kohlekraftwerk. Die sind immer ganz gut, weil die mit relativ vielen Leuten resonieren. Zusätzlich gibt es immer ein, zwei Leute im Unternehmen, die von sich aus natürlich angetrieben sind, Security zu machen. Sei es gewisse Engineers oder sei es eben in einigen Abteilungen einfach Leute, die eine sehr starke intrinsische Motivation haben, Security tatsächlich zu leben. Mhm. Und das sind immer die Leute, die auch sehr offen dafür sind, zu kooperieren und tatsächlich mal Dinge anzugehen. Wenn man gleichzeitig noch Punkte vielleicht findet, wo eine Person einfach wirklich Innovation treiben will und offen für Security ist und man das dann einfach als Beispiel mal einmal exerziert und dann natürlich auch tu Gutes und rede drüber, das auch in der Organisation kundtut, dann hat man meistens, würde ich sagen, immer schon den ersten Fuß in der Tür und kommt dann natürlich auch relativ schnell weiter, das Ganze zu implementieren. Und was natürlich der weitere Punkt ist für einen größeren Aufbau, man schiebt die Kostendiskussion weg, ich sag mal, von dieser jährlichen, ich brauche neue Planstellen im Security-Bereich und ich brauche jetzt mehr Geld für Security, hinzu, wir reden immer auf Projektbasis und wir reden immer über Kosten im Projekt. Und das ist häufig eine relativ andere Diskussion zu führen, die dann häufig auch in einfacher natürlich ist, großflächig dann auch ins Unternehmen zu tragen.
Mhm. Finde ich ein spannendes Thema, einmal diese Situation im Projekt kann ich mir gut vorstellen, weil dann weiß man natürlich auch viel, viel mehr, wofür man es macht. Ne? Das ist anlassbezogener, möchte man mal so nennen, und fühlt sich natürlich für denjenigen, der die Kosten verantwortet, viel gezielter eingesetzt an, was am Ende des Tages ja auch faktisch so ist und nicht, sag ich mal, in der Summe eines großen Ganzen irgendwo, kann ich mir gut vorstellen. Und ich finde es spannend, was du sagst, dass dieser Zusammenschluss vielleicht auch mit Menschen, die diese Motivation haben und die vielleicht auch so ein Unternehmen ja in einer gewissen Tiefe kennen, sehr, sehr wichtig ist. Und gerade wenn man sich so aus dieser Nische in so einem Unternehmen rausentwickelt, dass man weg von IT kommt, sondern das als ein, ja, sag ich mal, Thema sieht, was alle angeht, dann hat man mit Sicherheit die Möglichkeit, ja, über so Projekte auch Mehrwert herauszustellen, weil die natürlich auch in so einem, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Elfenbeinturm Informationssicherheit gar nicht immer bis aufs Letzte greifbar sind, ne? Sondern dann die Mehrwerte kommen ja dann wiederum auch aus der Fläche wieder zurück. Ne?
Genau. Und das ist natürlich immer der Punkt, nah an den Teams zu sein und das natürlich gut zu verbinden. Ne? Natürlich haben wir die Zentralfunktion, die einfach notwendig sind im Security-Bereich, aber gerade über dieses Konzept Security by Design hat man, finde ich, eine sehr gute Möglichkeit, einfach sehr stark auch in der Operativen mit dabei zu sein und mit allen Fachbereichen zu arbeiten und eben weg von diesem Elfenbeinturm-Konzept zu kommen.
Ja, und dann auch Fans für das Thema zu gewinnen, die dann einem am Ende vielleicht auch wieder auf der einen Seite helfen, in den Projekten selber, aber auch in der Argumentation, warum man das Ganze macht. Also ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. So, jetzt bist du zu Fiege gekommen, mit Sicherheit auch mit der Erfahrung aus den letzten Jahren im Rücken, dass dir das hilft. Welche Aufgabe hast du quasi hier und hilft dir das vielleicht auch, was du davor gelernt hast, auch in der Kombination der internationalen Zusammenarbeit?
Ja, genau. Vielleicht ein, zwei Worte zu Fiege und dann konkret zu meiner Rolle jetzt. Bei Fiege, wir sind ein europäisch führendes Logistikunternehmen, mittlerweile seit über 150 Jahren in fünfter Generation, was in den letzten Jahren natürlich sehr viel im Wandel war, von einem Pferdewagen hin zu einem international digitalisierten Unternehmen, was
enormer Wachstum
enormer Wachstum und natürlich enorm innovationsgetrieben immer wieder ist und sich dabei natürlich auch immer wieder neu erfindet. Und gleichzeitig als Logistikanbieter natürlich nah an den Kunden ist und viele individuelle Anforderungen natürlich auch von den Kunden dann hat, was das ganze Security-Thema eben wieder treibt. Und meine Aufgabe ist es jetzt eben, die Security im Unternehmen natürlich weiter zu treiben, reifer zu machen und diesen Innovationsgedanken dann natürlich auch wieder mit ins gesamte Unternehmen zu bringen, um natürlich das Unternehmen auch so aufzustellen, dass natürlich auch die Kunden sagen, das ist nicht nur innovativ und gut, sondern eben auch sicher. Und das ist genau meine Aufgabe jetzt als CISO bei Fiege.
Das heißt, man kann schon sagen, so der Fokus deiner jetzigen Arbeit ist sehr, sehr stark der Kundenfokus auf der einen Seite, dort die Anforderungen zu verstehen, das am Ende des Tages umzusetzen und um bei dem Begriff zu bleiben, hier Security by Design reinzubringen in die Organisation. Ich kann mich daran erinnern, ich weiß nicht, wie lange es her ist, aber es gab mal hier so ein großes Security-Programm, wo wir auch mal miteinander gesprochen haben. Und da kann ich mich so daran erinnern, dass es sehr, sehr viele damals schon durchaus in einer hohen Tiefe, in einem hohen Detailgrad und eine hohe Anzahl an Projekten in so einem großen Programm waren, wo ich mir damals schon gedacht habe, da setzt sich jemand wirklich mit dem Thema auseinander. Aber wahrscheinlich genauso, wie du gesagt hast, sehr, nicht so projektbezogen, sondern als ein ganzes, IT-Security-Thema vielleicht als solches. Ist das jetzt so, was sich vielleicht auch gerade ändert und warum du hier bist?
Genau, also bei Fiege gibt es den Bereich Security insgesamt auch schon und natürlich schon länger und auch schon relativ gute und reife Strukturen. Was wir jetzt natürlich merken, ist, dass wir effizienter werden müssen und dass wir auch einfach diese große Individualisierung natürlich mit anbieten müssen und da einfach uns jetzt aufstellen, damit wir natürlich auch das, was in Zukunft kommt, einfach besser mittreiben können und da natürlich auch kosteneffizient Security noch tiefer in die Organisation bringen. Und genau das ist jetzt natürlich meine Rolle, den Bereich natürlich neu stärker aufzubauen und dann natürlich auch innovativ zu denken, wie stellt man jetzt eine Security-Organisation auf, die vielleicht mehr macht als die Standardanforderungen und wie können wir Fiege als Security-Betreiber aufstellen, wodurch wir natürlich im Idealfall auch einen Wettbewerbsvorteil haben. Das ist logischerweise die große Herausforderung und das ist das, was mich aktuell beschäftigt.
Wie baut man sowas auf, wenn man jetzt auch mal so denkt, ist ja kein ganz kleines Unternehmen mit entsprechenden Strukturen, die es ja auch schon bevor du hier hingekommen bist, gab und vielleicht auch mit gewissen Kulturen und Organisationsstrukturen. Wie kriegt man da so den... Weil es gibt wahrscheinlich nicht für jedes Unternehmen eine Blaupause, wie man es dann am Ende des Tages richtig macht, sondern man muss natürlich auch immer ein bisschen reinfühlen und dann muss dazu passen. Wie ist so eine Phase, wie kann ich mir das vorstellen, wenn du hier angefangen hast, was am Ende des Tages die richtigen Stellschrauben waren?
Ich würde immer sagen, es gibt Es gibt gewisse Standardthemen im Security-Bereich, die man natürlich einfach braucht. Die müssen da sein und die müssen reif sein. Da reden wir zum einen natürlich über den ganzen Bereich Governance, Risk und Compliance, weil wir natürlich einfach Zertifizierungen haben. Wir haben Anforderungen, sei es aus der Regulatorik oder sei es auch von Kunden, die einfach erfüllt sein müssen. Und das ist natürlich ein Bereich, der muss da sein und der muss gut funktionieren. Und der muss natürlich auch proaktiv sein. Zusätzlich haben wir natürlich technische Punkte, die wichtig sind, Security Operations und Co. Das sind einfach essentielle Themen, die, würde ich auch sagen, eigentlich jedes Unternehmen betreffen. Wo es dann eben spannend wird, ist, sich genau anzugucken, was macht denn das Unternehmen tatsächlich aus? Und wenn wir da dann über individualisierte Lösungen für Kunden beispielsweise reden, wenn wir über Innovation reden, da dann auch das Security-Team so aufzubauen, dass wir das eben proaktiv unterstützen und dass wir nicht der Blocker sind im Business, sondern dass im Idealfall Leute einfach sagen, hey, wenn ich mit Security zusammenarbeite, dann geht das Ganze vielleicht sogar noch schneller, dann wird das innovativer und ich habe auch einfach einen Sparringspartner in meinen Projekten und in meinen Ideen. Und dadurch kriegt man natürlich dann auch einen ganz guten Buy-in, würde ich sagen. Und das ist eigentlich so das, was ich immer empfehlen würde. Man hat natürlich den Standard, der immer da sein muss und der einfach eine gewisse Reife haben muss. Wirklich gewinnen tue ich aber über diese innovativeren Bereiche. Und das ist für mich insbesondere der ganze Bereich Product Security, den man einfach immer, egal ob ich jetzt ein Softwareentwicklungsgetriebenes Unternehmen bin oder auch einfach viel anderes Geschäft habe, diese Idee, die hinter Product Security für mich steckt, findet sich eigentlich in jedem Unternehmen wieder und kann dementsprechend natürlich da auch implementiert werden.
Jetzt lass uns mal nochmal so ein bisschen auf die Logistikbranche schauen und Anforderungen, sage ich mal, vielleicht auch an dem Thema Cybersecurity. Du hast eben ja schon mal auch davon gesprochen, wenn mal Kunden Anforderungen stellen. Ich erinnere mich da immer zurück, ist jetzt auch schon, ja, was ist es jetzt, bald 8 Jahre her, wenn ich so auf die Uhr gucke, ist schon schlimm, wie die Zeit vergeht, aber da war auch dieses Thema, da kam Amazon irgendwann mal mit dem Punkt chaotische Lagerhaltung, Algorithmen und die Computer, die das ganze Thema steuern. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern an einen Ransomware-Vorfall, wo wir bei einem Unternehmen geholfen haben, die genau dieses Modell adaptiert haben, gesagt haben, wir haben hier irgendwie 10.000 Lagerstellplätze, wir haben eine chaotische Lagerhaltung und unser Lagersystem, Warenwirtschaftssystem ist verschlüsselt, aber wir müssen die Ware rauskriegen, weil ansonsten haben wir ein Problem mit unseren Abnehmern, denn wir haben auch Verträge mit Penalen und Ähnlichem, was dahin geführt hat, dass man dann Handarbeit betrieben hat, aber nicht, wie man es vielleicht kennt, der Meister, der schon seit 20 Jahren im Unternehmen ist, der weiß genau, an dem Lagerplatz steht der Artikel, hier steht der andere, sondern dann eben in einem chaotischen Lager. Ich kann mir vorstellen, gerade das ist sicherlich eines der Anforderungen, dass man sagt, naja, diese hochgradig automatisierten und technisch gestützten Prozesse müssen einfach sicher sein. Aber was sind sonst noch so Anforderungen an die Security, die gerade auch aus der Logistikbranche vielleicht nochmal besonders kommen?
Ja, ich würde sagen, das Thema Business Continuity Management insgesamt ist da natürlich sehr, sehr wichtig. Und das ist dann eben ein Bereich, wo wir natürlich nicht nur über IT-Security sprechen und technische Themen, sondern dann tatsächlich zu überlegen, wenn ich auf die Systeme nicht mehr zugreifen kann, wo kann ich vielleicht manuell arbeiten? Habe ich da vielleicht Möglichkeiten? Mhm. Wenn nicht, kann ich auf ein weiteres Lager zugreifen? Kann ich über meine Dienstleister, Lieferanten vielleicht Themen abarbeiten? Und das ist natürlich immer eine sehr, sehr individuelle Lösung, aber das ist, glaube ich, das, was gerade im Logistikbereich wesentlich kritischer wird und natürlich auch dann wesentlich interessanter, weil dann reden wir nicht mehr nur darüber, ich habe irgendwie mein Backup und kann meine IT schnell wieder bereitstellen. Das ist natürlich immer noch absolut wichtig, aber was mache ich denn, wenn meine IT tatsächlich nicht verfügbar ist? Ne? Ein chaotisches Lager natürlich, das ist ein Standard. Aber da dann wirklich zu überlegen, was habe ich denn für Konzepte und wie kann ich es anders aufbauen? Und das ist natürlich immer sehr individualisiert. Da gibt es keine zentrale Lösung für. Mhm. Und das ist natürlich immer eine Anforderung, die logischerweise da ist. Zusätzlich hat man natürlich, wenn man im Logistikbereich ist, auch eine sehr starke Zusammenarbeit. Wenn wir über Incident Response Prozesse beispielsweise sprechen, ist das natürlich immer was man mit dem Kunden und mit den Partnern zusammen macht. Das heißt, auch das ist natürlich eine besondere Anforderung dann, den Incident Response Prozess beispielsweise so aufzubauen, dass man Kunden proaktiv inkludiert Und gegebenenfalls, wenn wir über einen größeren Vorfall sprechen, auch mehrere Kunden. Wie kann man das Ganze eben aufbauen, wenn die Präventionsmaßnahmen nicht funktionieren? Und das ist eben was das Ganze dann sehr individuell macht.
Geht es da um so eine Art Priorisierung am Ende? Weil letztendlich ist man dann ja auch an einem Punkt, wo man sagt, vielleicht verschwimmen dann ja auch Kundengrenzen und dann muss man vielleicht auch anhand von verschiedensten gesellschaftlichen Faktoren entscheiden, wen gibt man jetzt den Startschuss, sage ich mal, wieder zu liefern und wo muss ich vielleicht absolut das Thema hin anstellen?
Absolut, genau. Die Priorisierung ist absolut essentiell und dabei eben den Austausch natürlich mit den Kunden, Lieferanten und dann natürlich auch überlegen, was habe ich denn jetzt konkret für Produkte und was bedeutet denn da tatsächlich ein Ausfall? Ja. Das dann natürlich weiterzudenken, absolut, ist da sehr wichtig.
Ich finde es spannend, weil du hast ganz am Anfang auch schon so ein bisschen gesagt, das Design in die individuellen Lösungen zu bringen, die ihr nach draußen bringt. Und ich stelle mir das schon sehr kompliziert vor bei einer großen Anzahl an Kunden, die individuelle Anforderungen haben, mit Sicherheit auch an Schnelligkeiten der Auslieferung, Komplexität, vielleicht auch dieses ganzen, ich sag mal, drumherums, ne? Weil die Fiege hat ja auch viele Services, die dann drumherum noch laufen und nicht nur einfach, es wird eine Ware genommen, wird ein Paket gepackt und zum Kunden gebracht. In welchem Detailgrad kann man sich sowas vorstellen? Gibt es da ein großes IT-Security-Onboarding, was man quasi mit den Kunden macht, bevor man die an den Start bringt? Kann man sich das so vorstellen?
Es gibt natürlich ein Standard-Onboarding, klar, natürlich. Und es gibt Standardprozesse. Aber der wichtigste Punkt, und das ist eben die Individualisierung, ist da natürlich im Projekt von Anfang an mit dabei zu sein. Sobald es von der Idee, ich möchte meine Logistik an einen Partner übergeben oder ich möchte da eben zu unterstützen, von da dann tatsächlich individualisiert mit zu diskutieren. Es gibt immer Standardprozesse und Standarddinge, die da sind und die man auch ausrollen kann und natürlich entsprechende Blueprints. Wo es dann spannend wird, sind die 20%, die sehr individualisiert sind, weil häufig ist das, was am kritischsten ist und was natürlich auch, wenn es nicht betrachtet wird, das größte Problem nachher bedeutet. Also auch da, die Individualisierung ist da natürlich extrem, extrem wichtig und da natürlich auf der einen Seite Standards zu haben, aber die so flexibel aufbauen, dass man gegebenenfalls das auch anpassen kann und im Idealfall schnell und kostengünstig natürlich auch anpassen kann.
Würdest du sagen, gerade vielleicht auch in dem Kontext, weil ich kann das aus unserer Sicht ja auch immer dann, wenn wir zum Beispiel einen SOC-Service für ein Unternehmen übernehmen, dann machen wir auch ein Onboarding und auch da gibt es dieses 80-20. Jeder hat natürlich so seine Besonderheiten. Aber wir kennen mittlerweile ja auch Unternehmen, wo wir sagen, okay, ihr seid dafür noch nicht ready, weil man einfach sagen muss, na, vielleicht ist deren Struktur, so ganz klassisches Beispiel, wir agieren 24/7, aber der Kunde sagt, ja, hier fällt hier eigentlich jeden Tag um 16 Uhr der Hammer und es gibt niemanden, der erreichbar ist, macht ihr einfach mal nach bestem Wissen und Gewissen. Dann haben wir ein großes Gap, vielleicht auch in der Erwartungshaltung zwischen unserem Service und das, was der Kunde sich wünscht. Gibt es da auch sowas bei euch, wo ihr sagt, naja, man braucht da so einen Mindeststandard auch an Organisationsstruktur eines Kunden oder kann eigentlich jeder vorbeikommen, selbst wenn er sagt, der Geschäftsführer ist zusätzlich noch für IT und Security verantwortlich und hat davon aber eigentlich keine Ahnung und keine Lust drauf?
Nee, das gibt's tatsächlich nicht. Also da sind wir sehr, sehr offen und flexibel und auch wenn man sich die Kunden anguckt von kleinen Startups bis hin zu großen Konzernen, ist alles da. Das muss natürlich dann das Konzept auf unserer Seite hergeben und da die Möglichkeiten dann natürlich zu bieten. Aber das ist eben das, was wir dann natürlich aufbauen und bereitstellen. Und dann würde ich es eher andersrum sehen, wenn es große Strukturen gibt, dann bieten wir die Möglichkeit, uns an diese großen Strukturen anzubinden und zu integrieren. Wenn es diese nicht gibt, ist das nicht schlimm, weil wir es mit abdecken können. Und diesen Ansatz dann tatsächlich zu denken, das passt eigentlich dann wesentlich besser auf das Geschäft und den Bereich.
Du hast ganz am Anfang beim Security-Design-Thema hast du auch gesagt, so sich ja über die Risiken und Gefahren, über die Threat Models Gedanken zu machen, die vielleicht hinter einem Business Case stecken. Aus deiner Beschreibung, Marcel, und mit Sicherheit auch Erfahrung aus den Incident Response Einsätzen, ist wie für viele Ransomware natürlich irgendwie ein großes Thema da draußen. Du hast eben das Thema BCM auch schon angesprochen, was ja auch irgendwo eine Antwort auf das Thema ist, weil der Fokus von Ransomware ist ja ganz klar Betriebsunterbrechung. Würdest du sagen, das ist so das größte Thema, was eigentlich auch in jeglichen Business Cases in der Logistik ganz generell immer mitspielt?
Also grundsätzlich würde ich schon sagen, Verfügbarkeit ist mit Abstand der wichtigste Punkt. Es hängt natürlich immer sehr stark vom Business Case ab und vom Projekt natürlich. Aber es gibt teilweise Ausnahmen, je nachdem natürlich, sagen wir, zum einen in der Logistik, über was für Waren sprechen wir und gibt es da vielleicht Punkte, wo sich das verändert, wo die Verfügbarkeit natürlich weiterhin extrem wichtig ist, aber die Vertraulichkeit einfach nochmal spannender wird. Und natürlich gibt es natürlich auch interne Bereiche, wo das natürlich gänzlich sich verändert. Und grundsätzlich würde ich sagen, Vertraulichkeit und dann natürlich Themen wie Ransomware, aber auch Insider-Thread, Fehlkonfigurationen, Fehler und sowas ist natürlich immer das größte Risiko.
Das Schwierigste auch zu erkennen irgendwo
wahrscheinlich. Auch Schwierigste zu erkennen, genau. Aber das kann sich natürlich ein bisschen ändern, muss dann trotzdem von Projekt zu Projekt individuell natürlich betrachtet werden.
Ja, ein spannender Gedanke nochmal, dass es halt an dem Produkt selber auch wieder hängt. Macht natürlich auch Sinn. Und an dem Service, den man erbringt, wie hoch die Anforderungen vielleicht auch an Vertraulichkeit der Daten ist oder auch an die Integrität, wenn man sich vorstellt, was man da vielleicht auch, je nachdem, was man für Produkte am Ende des Tages auch zu dem Kunden bringt und die Zusammenhänge dann natürlich auch irgendwo passen müssen, wenn es vielleicht auch mal Medikamente oder Ähnliches sind, dann hat das natürlich alles seine Auswirkung. Ja.
Genau. Also es hängt immer vom Produkt ab und vom Service. Und man hat natürlich auch vielleicht interne Produkte oder interne Services, die man dann anbietet. Und das muss man immer individuell bewerten. Und bei einem braucht man natürlich dann mehr Security, mehr Maßnahmen, bei anderen natürlich weniger, was natürlich dann auch wieder weniger Kosten bedeutet. Und das muss am Ende immer individuell betrachtet werden, kann aber, um nochmal auf den Prozess anzugehen, wenn man wirklich beim Business Case startet, relativ schnell schon erkannt werden, weil man eigentlich, sobald man eine Idee hat, setzt man sich einmal kurz zusammen, überlegt sich das ein bisschen und kann relativ schnell schon sagen, wie kritisch ist das Ganze und wie viel Fokus müssen wir da rein tatsächlich legen. Es ist wesentlich einfacher, das Ganze am Anfang zu machen, als wenn nachher alles schon steht und funktioniert und man danach mit 20 Leuten sprechen muss, was passiert hier eigentlich. Ja. Aber das am Ende muss es immer individualisiert betrachtet werden.
Ein Grund für Security by Design bei Fiege und in der Logistik ganz generell ist ein gutes Beispiel, warum das sinnvoll sein kann, das früh zu betrachten. Ja, Marcel, der nächste Punkt eigentlich, den wir auf dem Kopf haben, kommt eigentlich aus deiner Feder, deswegen überlasse ich ihn einfach dir. Ich weiß gar nicht, genau.
Du weißt nicht mehr, was wir abgesprochen haben, ne? Das kommt auch selten vor.
Manchmal vergesse ich.
Du vergisst manchmal. Ja, ich hatte das mit aufgenommen, dieses Thema Risikoverschiebung, du hast da auch gerade drüber gesprochen. In der Mittelständler, spürst du das, dass sich das auch jetzt gerade in einer Rolle bei Fiege immer mehr dahin geht, dass eben Unternehmen, die diesen Strang Logistik vielleicht auch nicht als ihr Kerngeschäft, weil sie vielleicht eher in der Produktion unterwegs sind, jetzt immer mehr auch an Unternehmen outsourcen, wie zum Beispiel euch, um zu sagen, okay, da gibt es Skalierungseffekte, da gibt es jemanden, der kümmert sich genau um Kontraktlogistik, um Security und hat dann eben nicht diesen Fall, wie aus 2018 Lager steht. Ich habe mich vielleicht in meinem Unternehmensnetzwerk nicht gut drum gekümmert, es war nicht auseinandergezogen und deswegen habe ich jetzt auch nochmal ein Riesenproblem in der Logistik und kann damit vielleicht einfach dieses Risiko verschieben, weiterhin handlungsfähig sein und muss sich dann vielleicht nur noch um einen kleineren Teil kümmern. Siehst du das so im deutschen und europäischen Markt, dass das in Zukunft auch noch mehr in die Richtung läuft und sich dort verdichtet?
Ich würde nicht sagen, dass das Security der Treiber davon ist. Security wird natürlich immer wichtiger und wird natürlich gefordert, wenn ich so eine Entscheidung treffe. Ich würde nicht sagen, dass aus Security-Gründen diese Entscheidung unbedingt getroffen wird. Das mag von Fall zu Fall die Realität sein, aber ich denke nicht, dass das die Norm ist. Was ich aber definitiv sagen kann, ist, dass natürlich auch getrieben durch NIS2 und Co. Der Anspruch, wenn ich so an meine Logistik angebe oder wenn ich mit Lieferanten generell in irgendeinem Bereich zusammenarbeite, dass diese auch sicher sind und dass diese Anforderungen erfüllen, die vielleicht auch über ein Mindestmaß hinausgehen, dass das immer wichtiger wird. Und das ist definitiv was wir auch sehen und was natürlich auch von unseren Kunden immer mehr gefordert wird, da natürlich proaktiv zu sein. Das würde ich definitiv sehen, aber ich würde dabei nicht von einer Risikoverschiebung sprechen, sondern eher von einem gemeinsamen Risiko und dann entsprechender Partnerschaft, um eben gemeinsam das Risiko abzudecken.
Also vielleicht viel mehr so Richtung, dass man Spezialdienstleister ist, weil ihr euch eben gut damit auskennt, jetzt auch als IT. Ne? Ich habe jetzt auch verstanden, ihr seid ja in gewisser Art und Weise dann für die Interessenten und für eure Kunden ja auch wie ein Dienstleister, den man dann auch gemeinschaftlich konsultieren kann und der dann eben ein gemeinsames Produkt liefert an der Stelle.
Genau. Ich würde tatsächlich sagen, am Ende ist es dann eine Partnerschaft und eine starke Partnerschaft. Und in einer Partnerschaft geht man natürlich solche Probleme wie Security dann gemeinsam an. Und das ist auch genau das, was wir natürlich dann versuchen zu leben und dann natürlich gemeinsam mit dem Kunden natürlich dann entsprechend zu etablieren.
Also meinst du, dass es in der, sag jetzt mal, gerade in der vielleicht regulierten Branchen, die es dann gibt, die dann NIS2 betroffen sind, so eine Sogwirkung gibt zu sehr etablierten Anbietern, wie zum Beispiel einer Fiege, die all diese Standards abbilden können, mitbringen und man vielleicht so ein bisschen weggeht von dem, sag ich mal, Logistiker um die Ecke, der einem das mitmachen kann und vielleicht über die Jahre gemacht hat, ne? Und der das vielleicht am Ende des Tages nicht in dieser Lieferkette so abbilden kann, so sicher abbilden kann, wie vielleicht dann größere die Skalierungseffekte haben.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das sich auf jeden Fall verschiebt und dass wir einfach einer der kritischen Punkte sind, die einfach da sein müssen. Und da dann natürlich die Flexibilität zu haben, zu sagen, zum einen biete ich all diese ganzen Punkte und habe natürlich auch die Security mit den Kosten am Ende auch, die dadurch natürlich entstehen, kann aber gleichzeitig natürlich noch Individualisierung anbieten. Und das ist eigentlich, glaube ich, ein ganz spannendes Feld, in dem wir uns bewegen und was aber definitiv immer mehr in den Fokus rückt, ja, definitiv.
Großer Mehrwert und gerade wenn man sieht, wie sich die kritischen Branchen auch immer mehr ausweiten und ja, wo das Thema vielleicht überall Einzug erhält, auf der einen Seite regulatorisch, aber auch in den Köpfen, glaube ich, der Entscheidern, ist das mit Sicherheit ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Teil einer Einkaufsentscheidung ist oder spätestens dann in Zukunft wird. Also glaube ich auch, dass sich das entsprechend genau so entwickeln wird. Zum Ende unserer Folge gucken wir ja mal in die Zukunft, Marcel. Hast du eine Glaskugel dabei und einen guten Gedanken für unsere Ausblickfrage, die wir an Lukas geben? Oder
weil dein Papier wieder leer ist an der Stelle, ne?
Ja. Was sagt deine Glaskugel? Sonst habe ich natürlich was. Ich bin ja gut vorbereitet.
Ich habe auch was, weil wir haben jetzt natürlich viel.
Du was hast.
Ja, weil wir haben jetzt viel so generell auch über die Branche und Ähnlichem gesprochen, aber mich würde natürlich auch nochmal deine Sicht jetzt als CISO interessieren. Mit dieser, sag ich mal, Berufsbezeichnung bist du ja auch in einer Art Community mit vielen anderen. Natürlich jetzt klar bei Fiege in einem Mittelständler, der nochmal eine andere Schlagkraft hat als vielleicht andere Mittelständler. Aber was würdest du sagen, so für 2026 sind so die Hot Takes, die man für IT, IT Security oder auch eben Risk und Ähnlichem, was so die Fachgebiete sind, mitnehmen sollte, worauf man ganz besonders achten sollte. Ich meine, wir haben, glaube ich, dieses Jahr immer noch kein Jahr ausgerufen. Wir sind ein bisschen spät dran. Aber wir kriegen ja gerade im Kongress auch mit in der Organisation, wohin sich so die Softwarehersteller ausrichten. Und jetzt würde mich da natürlich nochmal die Blickwinkel des CISOs interessieren.
Ich würde 2026 zwei Punkte sehen. Das eine ist einheitliche Mindeststandards, getrieben durch beispielsweise NIS2, die jetzt in der Gesamtindustrie ankommen, die nicht mehr, Unternehmen aus eigenem Antrieb oder nur große Unternehmen machen, sondern das tatsächlich jetzt in die Fläche kommt und ein gewisser Mindeststandard einfach von der Fläche implementiert wird. Der zweite Punkt ist alles rund um Supply Chain Compromise und da reden wir dann tatsächlich konkret über sichere Softwareentwicklung am Ende auch, weil das gerade das, was wir sehr, sehr stark sehen und wenn man sich so die Angriffe, Warnungen und Co. anguckt, dann geht es immer mehr weg von Standard Phishing und Co. Natürlich ist das immer noch da, hin zu Supply Chain Compromise, insbesondere im Bereich Open Source natürlich. Hm. Und da geht es dann eben weiter. Habe ich eine Software Bill of Material? Habe ich die Details, um sowas überhaupt erstmal zu erkennen und dann auch entsprechend zu mitigieren und auch darauf zu reagieren? Und das ist, glaube ich, so die technische Frage auf der einen Seite. Und jetzt dann tatsächlich so Themen wie DevSecOps und Co. angehen, weil das ist aus meiner Sicht die einzige Lösung, das nachhaltig zu mitigieren. Und zum anderen einfach gewisse Mindeststandards, die jetzt einfach die gesamte Industrie betreffen. Und die, da bin ich ziemlich sicher, jetzt dann auch langfristig Einhalt in eigentlich fast allen Unternehmen finden werden. Genau.
Ja, sehr spannend. Also NIS 2 haben wir dann endlich dieses Jahr gepackt und wird mit Sicherheit einiges bewegen, auch das Thema DevSecOps und ja, da wirklich mal ein Auge drauf zu werfen, was vielleicht die Supply Chain auch in der Richtung macht, nicht mehr nur klassisch darauf zu gucken, was habe ich vielleicht für Partner, die kompromittiert sein können, so im klassischen Business, Lieferanten und Kunden, über die ich mir was einfange, sondern auch über, sagen wir, die digitale Supply Chain von den Lösungen, die ich am Ende des Tages im Unternehmen selber einsetze. Ich glaube, ein spannender Punkt. Für viele mit Sicherheit eine Königsdisziplin, das entsprechend anzugehen. Müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt und was es da vielleicht für coole Tipps auch geben mag. Aber das würde den Rahmen der Folge sprengen.
Genau. Ich bin, ist glaube ich, ein gutes Thema, wenn wir, ich weiß gar nicht, wann wir das erste Mal gesprochen haben, vor vier Jahren.
Sehen wir da was. In 4 Jahren machen wir eine Folge zu DevSecOps.
Genau.
und digitalen Supply Chain. Ja, finde ich cool. Dann sage ich vielen, vielen Dank, dass wir hier an den Hafen kommen dürfen, dass du mit uns 50 Minuten im Podcast verbracht hast und über die letzten 4 Jahre und deine Erfahrung erzählt hast und uns mal in die Welt der Fiege und in die Logistik reingenommen hast. Also ganz, ganz lieben Dank, dass wir kommen durften.
Sehr gerne und danke, dass ich hier sein durfte.
Marcel, du hast auch natürlich hier die letzten Worte und darfst schalten und walten, wie du willst. Und
das, obwohl ich dir schon deine Rolle des Ausblicks übernehmen musste, ne?
Ja.
Ich dachte, heute machen wir dann wieder verkehrte Welt.
Ist doch auch mal, dass ich dich hier so in Szene setze, ist doch was Tolles, oder?
Ja, das grenzt schon fast an Arbeitsverweigerung, aber das können wir ja nochmal später
klären. Ich bin am Münster am Hafen, da arbeite ich eigentlich gar nicht.
Ja, das stimmt wohl. Ja, also vielen Dank, dass wir da sein durften und auch mal hier diesen Einblick bekommen haben, auch wenn wir hier heute nicht in einem Logistikzentrum stehen und sehen, wie die Roboter fahren, wie man das sonst so mal aus Videos kennt, was ich auch sehr hochspannend finde, wo das heute alles schon so angekommen ist. Das werden wir sicherlich vielleicht dann in 4 Jahren machen, wenn wir dann nochmal gemeinsam zusammenkommen und über NIS 2 sprechen. Ja, ich bin gespannt, wo uns das Thema hinführt. Ich denke, es ist ja der NIS 2 Umsetzung schon fast dann, ne? Also wenn man das so mal jetzt als Topic mitnimmt, wer es bis jetzt noch nicht gehört hat, die Registrierungspflicht ist ja auch schon vorbei. Da ist man jetzt ein bisschen late to the party. Ich habe irgendwie mitbekommen, dass nicht ganz ein Drittel der theoretisch aufgerufenen Unternehmen es geschafft haben, sich in Zeit zu melden. Wir wissen nicht, wie es mit den anderen 2 Dritteln weitergeht. Ich bin gespannt. Wenn ihr zu den 2 Dritteln gehört, meldet euch gerne mal, was jetzt passiert. Wir haben uns registriert, wir gehören dazu. Von daher bleibt es spannend, das ganze Jahr, das Ganze zu betrachten. Und dann sind wir quasi am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Und damit dürft ihr Empfangsgeräte jetzt abschalten.
Macht's gut.
Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Benzmann und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masseling und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und Cora Blanken. Und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.